Herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Wir sind auf der K5 in Berlin. Ich spreche mit Kai Hudetz, dem Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln und einem der renommiertesten Experten zum Thema Handel.
Das ist lieb von dir, Thorsten. Ja, schön. Ich freue mich auf das Gespräch.
Du hast gesagt, am liebsten würdest du jetzt über B2B-Handel sprechen. Und da dachte ich, oh Gott, wie langweilig. Hier steht TikTok und da ist das. Und jetzt müssen wir B2B-Handel. Das ist für mich irgendwie so zwischen Gebrauchsgüter oder wie heißen diese Kleinteile da auf irgendeiner Bestellplattform bestellen und auf der anderen Seite hochkomplexe Produktkonfiguratoren. Erklär mal, was B2B-Handel ist.
Ja, B2B-Handel ganz einfach, das ist im Normalfall Zwischenhandel immer dann, wenn der Kunde kein Privatmensch ist, kein Konsument ist, sondern tatsächlich ein Unternehmen. Das kann ein Handwerker sein, das kann ein Arzt sein, das kann ein Rechtsanwalt sein, das können Industrieunternehmen sein. Und da geht es für diesen B2B-Handel geht es im Prinzip darum, die Produkte vom Produzenten hin dann zum Kunden zu bringen.
Okay, und das heißt, wir reden wirklich über Bestellplattformen, weil aus der Reihenfolge, die du jetzt genannt hast, sind die Unternehmen unten und das ist ganz, ganz komplex auch. Also erstmal über Bestellplattformen.
Ja, es geht, es ist eine große Bandbreite hier tatsächlich und das ist ja dann auch das Schöne und das Spannende. Mir ging es ja ursprünglich, muss ich gestehen, ja auch so wie dir, als ich zum Handel gekommen bin, dachte ich, Großhandel, oh Gott, was ist das? Und das klingt alles irgendwie so ziemlich unsexy im Vergleich zu anderen Themen. Wenn man sich da mal den genaueren beschäftigt, dann sieht man, dass eine unglaubliche Komplexität drin ist. Wir haben eine unglaubliche Heterogenität und B2B-Handel, das sind ja völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wenn ich mir den Presso Grosso anschaue beispielsweise, jetzt als eine Form, die sind dafür zuständig, dass jeden Morgen gebündelt die Zeitschriften, die es ja immer noch gelesen werden und die Tageszeitung beim Kiosk dann auch landen. Hochkomplexe Logistik, die ich da habe. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht den Holzhandel, wo es darum geht, wirklich große, sperrige Produkte dann vor Ort verfügbar zu machen für die Baustellen, die es dann in der Region gibt. Also es sind völlig unterschiedliche Modelle. Es sind auch völlig unterschiedliche Wege der Beschaffung. Wir haben schon auch noch, wir beschäftigen uns viel mit B2B-Handel, der so im baunahen Bereich ist, also wo dann häufig der Handwerker, derjenige ist oder die Handwerkers-Ehefrau, die einkauft. Und dann sehen wir, dass das noch auf sehr viele unterschiedliche Weisen erfolgt. Noch ganz klassisch, traditionell, die rufen irgendwo an bei einem Innendienst, die lassen sich das dann auch zusammenstellen, diese Ware. Und auf der anderen Seite gibt's auch viele, die bestellen dann abends auf Bestellplattformen, aber eben auch bei dem Großhändler ihres Vertrauens hier inzwischen auch beginnen, Online-Angebote für ihre Kunden dann entsprechend aufzubauen.
Meine Fragen gehen immer noch in die Richtung, ich verstehe immer noch nicht so ganz, im B2C ist mir oft die Marke egal, schade für alle, die da anders denken und oft geht es um den Preis und im B2B geht es eher um Zuverlässigkeit, um Verlässlichkeit, um Produkte und damit sind wir im B2B bei einer viel stärkeren Markenbindung. Und das bedeutet, wie du gerade gesagt hast, dass ich direkt mit der Einkaufsabteilung rede, also direkt mit dem Anbieter rede und nicht mit dem Händler. Wann läuft es schwerpunktmäßig über Händler? Wann läuft es schwerpunktmäßig direkt?
Ja, über Händler tatsächlich ist es ja häufig ein Geschäft, was wirklich durch eine hohe Loyalität hier dann auch geprägt ist, über ganz langjährige Geschäftsbeziehungen. Es sind ja häufig auch regionale Märkte, die man da hat, weil die einfach die Logistik ja dann auch entsprechend ist. Wenn wir uns beispielsweise mal Autoteilehandel anschauen, werden im Normalfall zweimal am Tag dann auch beliefert, ist natürlich schon klar, dass mir da eine Plattform, wenn ich jetzt hier im schönen Berlin sitze, eine Plattform aus Hamburg jetzt mit Anbietern aus Hamburg relativ wenig bringt, sondern da muss ich dann letztlich mit den Händlern, die ich da vor Ort habe, zusammenarbeiten, sorgen dann eben für die reibungslose Belieferung, damit dann der Endkunde dann seinen Wagen auch rechtzeitig wieder aus der Werkstatt abholen kann, weil eben die Ersatzteile dann auch da sind.
Musst du mich aufklären? Also Autohandel heißt, ich fahre mit meinem Auto in die Werkstatt und das ist ein Markenauto und dieses Markenauto lebt von Markenteilen. Welche Rolle spielt da noch ein Händler? Das ist ja eine Vertragswerkstatt.
Das ist die Vertragswerkstatt, aber auf der anderen Seite, ist ja die Frage, wer bevorratet dann auch wiederum diese Produkte, die wir haben? Wir reden ja im B2B-Handel von einer unglaublichen Sortimentsbreite.
Also Logistik, ganz starke Logistikfrage.
Logistikfrage und hier sehen wir ja auch, dass die Großhändler hier eigentlich Spezialisten genau in diesem Bereich sind. Das sind sehr breite, sehr tiefe Sortimente in sehr kurzer Zeit eben dann hin zu den Endkunden bringen, weil wir beide wollen ja nicht lange warten auf unser Fahrzeug.
Das erinnert mich an einen nicht ganz unbekannten, sehr großen B2C-Händler, der irgendwann mit der Gewerkschaft Verdi im Streit lag, weil er behauptet hat, seine Angestellten seien keine Verkäufer, sondern Logistikangestellte. Also dahin geht es. Das heißt also, B2B-Handel ist sehr viel das Verteilen, das schnelle, die Zuverlässigkeit, dass die bestellten Dinge möglichst zügig da sind.
Ja, das ist, glaube ich, der eine große Schwerpunkt. Zum Zweiten müssen wir sehen, wenn wir uns die Funktion anschauen, in den klassischen Beziehungen zwischen Händler und dann den Kunden wird häufig noch die Kreditfunktion übernommen. Also die liefern tatsächlich auf Rechnung erstmal dem teilweise mit langen Zahlungszielen, um dann die Liquidität dann auch den Partnern zu ermöglichen. Und Service spielt immer größere Rolle, dass wir tatsächlich dann auch sagen, denken wir an den Holzhandel beispielsweise, dass die Sachen dann entsprechend zugeschnitten werden oder im Stahlhandel, dass diese schweren Produkte dann überhaupt an den richtigen Ort gebracht werden. Die werden natürlich, so ein Stahlträger wird ja nicht einfach abgekippt an der Bordsteinkante, sondern natürlich wird dann auch noch der Service erbracht, diesen T-Träger dann dorthin zu bringen, wo er dann hingehört.
Das ist sehr, sehr spannend. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so ist. Und das heißt also, der B2B-Handel ist bei dem Handwerker, bei dem Arzt und so weiter mit seinen Mitbewerbern stark in Konkurrenz. Das heißt also, der Handwerker überlegt sich sehr genau, über welche Plattform er kauft und inwiefern gibt es da Parallelen zwischen dem B2C-Händler, der ja auch im Wettbewerb zu anderen B2C-Händlern steht. Wo sind die Parallelen, wo sind die Unterschiede?
Ja, ich glaube, die große Parallele ist, wenn wir es ganz hinten beginnen, wie es uns ja Jeff Bezos gelehrt hat beim Endkunden, also bei dem Handwerker, dann wissen wir, der Handwerker ist natürlich auch ein Konsument. Der hat eben auch gelernt, die Vorteile, die der Onlinehandel mit sich bringt, die Bequemlichkeitsvorteile, die Möglichkeit, eben auch am Wochenende Bestellungen loszuwerden. Der hat auch gelernt, dass eine Website schön aussehen kann, dass es da Bilder gibt, dass es da Videos gibt, dass er sich nicht mit der Liste, wo wir ja eigentlich herkommen, jetzt im B2B dann zufrieden geben muss. Also ein Thema ist ganz klar, das Anspruchsniveau, was wir haben, ist, das schwappt über vom B2C in den B2B-Bereich hinein. Was unterschiedlich ist, ist tatsächlich die Komplexität ist höher im B2B. Wir haben häufig bei größeren Unternehmen gibt's immer mehrstufige Prozesse, wie kann man abbinden. Es gibt Budgets, die verwaltet werden. Es gibt Hierarchien, die berücksichtigt werden müssen. Und das ist ein großes Problem, wo der B2B-Handel erst beginnt zu verstehen, wie er damit umgehen kann, ist das Pricing. Wir sind ja als Endkunden gewöhnt, wenn du zum Rewe gehst, kriegst du im Mamafa den gleichen Preis wie ich. Das ist im B2B-Handel aber nicht so. Das hängt nämlich davon ab, ob du ein langjähriger Kunde bist, ob du besonders schöne Augen hast, ob du hier dann in eine tolle Entwicklung gemacht hast als Kunde oder vielleicht eher so ein Knausrig bist. Da gibt's teilweise ganz differenzierte Modelle, die dann dahinter liegen. Und das macht es natürlich dann immer schwierig mit dem Shop, den er dann dahinter legt, weil dann immer die Frage steht, ja, welchen Preis legst du dahinter? Klar, wenn du dich einloggst, kannst du einen individuellen Preisbänder, kannst du abbilden. Aber wir sehen natürlich auch im B2B, dass der Trend dahin geht in den offenen Shop, um eben auch Neukunden zu adressieren. Wir sehen ja, dass es eine Parallele zum B2C mit einem gewissen Zeitversatz ist die Wettbewerbsintensität ja unglaublich stark geworden im B2B. Das heißt, alle versuchen auch Neukunden abzufischen. Und mit den Problemen, die wir kennen im B2C, nämlich zum einen, du kriegst es über den Preis, wie man nennt. Also musst du schauen, was ist der richtige Preis. Und jetzt kann ja das passieren, wenn ich sage, ich bin in meinem Online-Shop, hole ich mir so einen tollen Preis, damit ich den Thorsten jetzt überzeugen kann, dass er als Neukunde zu mir kommt und ich als Bestandskunde gehe mal in den Shop rein und sehe, Thorsten kriegt ja einen besseren Preis als ich oder jeder andere, der da reingeht. Das führt natürlich zu einer Verwerfung und wird meine Kundenloyalität doch auf eine große Probe stellen. Und auf der anderen Seite, das wissen wir auch, setzt du den Preis zu hoch an, kriegst du einfach keine Neukunden. Also das ist eine ganz große Schwierigkeit, die wir da an der Stelle, wie schaffe ich es tatsächlich aus der B2B-Welt, die sehr individuell ist, die sehr auf 1:1 Beziehungen aus ist, das umzustellen in eine 1:1.
Lass uns mal für das weitere Gespräch uns auf eine Branche fokussieren, damit ich mir irgendwas vorstellen kann. Das heißt, welche Branche innerhalb von B2B, also Ärzte, Handwerker oder was auch immer, oder eine bestimmte ganz spezifische Branche ist da am weitesten? Ich sag's mal umgekehrt, ich war auf der Werbemittelmesse in München und da habe ich gedacht, Gott, ihr lebt ja dermaßen in der Vergangenheit, ihr seid zu beneiden, ihr als Branche, ja. Also jetzt nehmen wir mal das krasse Gegenteil.
Ja, das krasse Gegenteil. Ich klammer mal das aus, aber das ist vielleicht auch ein spannender Aspekt, was alles EDI ist, weil das war ja zu unseren Studienzeiten schon ein alter Hut und ist natürlich auch ein Teil der Digitalisierung, die wir ja sehen im B2B-Bereich, also Automobilhandel. Ist ja also Just-in-Time-Fertigung, da brauchst du keine Web-Interfaces, weil das geht ja 1:1 dann durch. Spannend finde ich, und da machen wir auch viel, ist der Bereich Elektrowerkzeuge. Da haben wir auf der einen Seite starke Hersteller aus dem Ländle. Denkt man an die Bosch Power Tools, denkt man an Festool und da gibt es den Kärcher. Da gibt es ja eine ganze Reihe von ganz tollen Marken, die ja ganz klassisch mehrstufig agiert haben. Also die beliefern den Produktionsverbindungshandel. Der Produktionsverbindungshandel sorgt dafür, dass das dann zu den Handwerkern hier entsprechend kommt. Also da haben wir einen ganz klassischen mehrstufigen Vertrieb.
Zwischenfrage von mir. Das heißt, alle von dir genannten Namen gerade, die haben keinen Direktvertrieb. Ja, oder ist auch da der... Genau, jetzt kommen wir nämlich zu der entscheidenden
Frage. Kommen wir der Marke, und da sind wir ja dann auch bei den Pionieren. Wir haben ja in dieser Branche haben wir Vertikalisten, die wir ja auch beispielsweise im Fashionhandel sehr, sehr, sehr stark sehen, wie Würth. Das ist ja so ein klassisches Beispiel, der Schraubenwürth, die Produkte gehen direkt zu den Handwerkern mit im Prinzip den gleichen Omnichannel-Ansatz, wie man ja sehen im Einzelhandel, im klassischen Einzelhandel. Die haben auch bis hin zu den automatisierten Stores, die haben ja auch die 24/7-Stores, die haben den Außendienst, der digitalisiert hier vor Ort ist, die haben einen Innendienst, die haben einen Webshop, die haben Online-Services, die sie wiederum ihren Partnern anbieten. Also die sind schon wirklich sehr, sehr weit. Und in dieser Welt entsteht natürlich Druck auf die Hersteller. Weil die Hersteller sagen, oh, der Wirt entwickelt sich gut und unser Produktionsverbindungshandel, den wir ja seit Jahrzehnten beliefern, der ist so ein bisschen sehr traditionell unterwegs, der kommt zum Kunden noch mit dem Blog und notiert sich Sachen. Und natürlich gehen dann auch diese und alle genannten Hersteller haben das inzwischen auch gemacht, teilweise sehr spät, aber sie haben es auch gemacht. Du musst dem Endkunden auch direkte Angebote machen. Beispielsweise, wenn es ums Thema Ersatzteile geht, da muss man ja ganz klar sagen, welchen Mehrwert bietet denn ein Händler? Der hat das Produkt eh nicht auf Lager, der muss es dann bestellen beim Hersteller und dann kann ich es mir bei dem abholen. Da kann ich es doch lieber beim Hersteller direkt und er schickt's mir zu. Und insofern ist das wirklich eine Branche, wo wir feststellen, da ist jetzt doch schon, da gibt's einige Vorreiter, die das wirklich dann auch schon sehr stark digitalisieren, ihr Geschäft, und die dann halt auch weiter sind. Hilti ist ja auch so ein Unternehmen, was wirklich sehr hohe Exzellenz hat, auch in den digitalen Prozessen.
Also auf gut Deutsch, wenn ich B2B-Händler bin, kann ich heute nicht mehr meinem Hersteller sagen, sorry, aber ich will nicht mit dir zusammenarbeiten, weil du hast auch einen Direktvertrieb, ich muss die Kröte schlucken, so wie es ja vor vielen Jahrzehnten auch im B2C war.
Ja, das sagen wir jetzt im Jahr 2025 mit einer großen Gelassenheit und Selbstverständlichkeit. Wenn wir die Uhr so ein bisschen zurückdrehen, mal so 10 Jahre, dann war genau das Gegenteil der Fall. Ich erinnere mich noch, Fischer ist ja ein ganz prominentes Beispiel, die ja dann auch die Idee hatten mit dem Online-Shop für Befestigungssysteme. Und der Druck der Händlerauslistung, der war so stark, dass wir das eigentlich nach wenigen Wochen schon wieder zurückgefahren haben. Und da gibt's auch andere Beispiele, Parador jetzt beim Bodenbelegen und so weiter. Also gab viele, die diesen Versuch, online direkt an den Endkunden zu gehen, teuer bezahlt haben.
So, jetzt kommt die Frage, weil ich habe ja nur sehr viele Marketingmanager mit in meinem Verteiler, beziehungsweise wir sind ja die Marketingbörse. Jetzt kommt die Frage, wie sehen denn die Marketingaktivitäten aus dieser verschiedenen Händler? Also es gibt 3 verschiedene, die führend sind und die müssen jetzt irgendwie alles verlernen, was man hier auf der K5 lernen kann im Eigenmarketing. Wo stehen die? Was machen die? Was ist gut? Was läuft? Was ist vergleichbar?
Ja, also tatsächlich ist es viel mehr vergleichbar, als wir es vielleicht dann auch denken. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem CSO von ThyssenKrupp Schulte, den ich so mehr im Scherz gefragt hat, dort, ja, es ging um Influencer und ich fragte ihn, ob das bei denen auch so ein Mr. Stahl gibt, der da als Influencer in dieser Branche agiert, und er sagte ja. Und wir sehen also, Social Media ist tatsächlich auch da ein Thema, auch bei Produkten, die jetzt wenig emotional sind, mal auf den ersten Blick. Aber das Storytelling gehört da durchaus auch dazu. Das ist, hier geht's ja nicht um Impulse auszulösen, weil keiner kauft sich ja so einen Teeträger, weil er jetzt irgendwie besonders toll angepriesen wird. Aber ihn im richtigen Kontext darzustellen, kriegt natürlich für die Markenbildung enorm bei, trägt dazu bei, dass du als Händler eben zunehmend als Problemlöser empfunden wirst und nicht als Produktlieferant. Weil das ist ja die gleiche Geschichte wie im B2B, im B2C, wo er sagt, Produkt verkaufen ist langweilig. Es geht darum, Probleme für den Kunden zu lösen. Ich meine, der Klassiker, den du ja auch kennst, der ja für das Marketing ja in dem Bereich halt relevant ist, der Kunde möchte keine Bohrmaschine, möchte Löcher in der Wand. Also du musst es in dem Kontext dann auch darstellen. Und da sehen wir natürlich, dass diese Unternehmen eigentlich mit den gleichen Instrumenten arbeiten, bis hin zu TikTok, wo die auch tatsächlich die Ersten da auch versuchen, ganz klassisch, wie wir es gesehen haben in B2C, erstmal über Recruiting von Azubis und dann arbeitest du dich da ein Stück weit hoch, du lernst und versuchst dann eben auch deine Kunden darüber zu erreichen. Die gleiche Mechanismen.
Sache am Rande. Gestern ist unser Podcast live gegangen. Ich habe mit dem Rainer Grill gesprochen von Ziel Abeck. Und der ist ja mit seinen TikTok-Aktivitäten super, super erfolgreich. Also da bewegt sich wirklich einiges.
Ja, es bewegt sich unheimlich viel. Und das Spannende an dem B2B-Handel ist ja, der ist eigentlich so mehr oder minder im Hintergrund. Der ist unter der Oberfläche, aber ist ja viel größer. Also wir reden ja ungefähr vom dreifachen Volumen B2B zu B2C.
Du siehst an meinen Augen, vor 10 Minuten habe ich gesagt, Gott, was für ein langweiler Thema und das hier gleich am Anfang der Konferenz. Hey, das ist super spannend, was du erzählst. Das ist absolut spannend.
Ja, und das Schöne an dem Markt ist natürlich, wir beide sind ja jetzt auch schon in ein paar Jährchen dann noch unterwegs, dass er diese Erfahrungswerte eben gut gebrauchen kann, die wir vermitteln können. Weil natürlich die Welle kommt viel später als im B2C-Handel hier auch an, aber die Mechanismen sind grundsätzlich die gleichen. Und wir sehen, der Markt ist zum einen sehr, sehr groß, er ist ja viel größer, auch der E-Commerce-Markt ist viel größer als der Online-Handel B2C. Und er wächst auch noch. Also, und er wächst signifikant. Also Wachstumsraten sind viel stärker, weil da noch ein großer Nachholbedarf ist. Und es gibt so viele mittelständische Händler, die sich genau mit der Frage stellen. Und das sind große, das sind teilweise richtig tolle Unternehmen, sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit, die aber jetzt die richtigen Mechanismen im Marketing auch einsetzen müssen, um auch morgen noch erfolgreich zu sein.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, eine Viertelstunde reden wir. Ich habe keine einzige meiner vorbereiteten Fragen gestellt. Aber wenn du jetzt hier mal so drüber guckst über diese Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe und notiert habe, sag doch mal, ob irgendein Stichwort dir auffällt, wo du sagst, dazu muss ich was sagen.
Also du hast ja kokettiert, dass du dich nicht mit dem Markt beschäftigt hättest, weil du hast gleich an erster Stelle genau das Entscheidende hier, danke. Ich glaube, Self-Service-Portale ist ein Riesenthema. Es geht ja beim B2B ist ja die eigentliche Transaktion extrem langweilig. Die ist ja teilweise auch automatisiert. Die Frage ist, was baust du um die Transaktion ran? Wenn du dir so eine Customer Journey anschaust, wie kriegst du den Kunden überhaupt dahin in die Transaktion? Und danach, welche Services bietest du dem dann auch an? Und das Tolle ist bei den Services, die wirken ja dann in beide Richtungen teilweise, wenn man bei den Self-Service-Portalen. Wir hatten mal einen Kunden, der hat dann eben auch, haben wir in der Analyse rausgefunden, mehrere hundert Anrufe im Callcenter pro Monat. Wo ist meine Rechnung? Und jetzt ist das sonnenklar, bietest du im Self-Service-Portal dem Handwerker eine Möglichkeit an, die Rechnung runterzuladen, die Rechnung runterzuladen. Hast du für den einen 24-7-Service, der ist großartig und du hast die Transaktionskosten enorm reduziert. Und insofern, glaube ich, wirkt auf beiden Seiten Effektivität und Effizienz. Und ich glaube, diese Service-Portale sind die entscheidende Weiterentwicklung von einem B2C-Oberfläche hin zu einer B2B-Oberfläche. Services sind ja viel, viel komplexer in B2B. Also Logistik hatten wir ja vorhin angesprochen. Da gibt es ja unendlich viele Varianten. Es sind dann die Themen mit den Ersatzteilen, mit den Konfiguratoren, die du teilweise hast, wo es auch ganz tolle Apps ja auch gibt. Also auch da eine Analogie zum B2C, wo du dann wirklich am Unterputzspülkasten dann tatsächlich mit deinem Handy dann ja gucken kannst, was ist da vielleicht kaputt. Und dann direkt in die Ersatzteilbestellung reingeht. Also Serviceportale ist das Riesenthema.
Kai, warte, bevor du weitermachst. Ja. Völlig andere Frage. Ich habe gestern hier in Berlin ein super Interview geführt. Der ist mir zufällig über den Weg gelaufen mit Trox. Das ist ein relativ großer Hersteller von irgendwelchen Komponenten für Lüftungsanlagen, was ganz Spezielles. Und da sind eine Reihe von Sachen. Und den habe ich gefragt, was ist denn deine Konferenz? Und dann sagt er, ja, die gibt's eigentlich so gar nicht. Wir haben beide, oder du hast diese Erfahrung, es gab mal ganz viele Konferenzen zu Handel, zu Onlinehandel. Und jetzt fokussiert sich diese hier als irgendwie eine ganz nette Veranstaltung. Aber wann kommt die erste B2B-Handelskonferenz?
Ja, das die Tatsache, dass sie an dir vorbeigegangen ist, zeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wir haben tatsächlich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal hier B2Best als eigene Veranstaltung oder integriert auch in unser ECC-Forum, am ersten Mal mit einer eigenen Veranstaltung. Und wir werden auch hier auf der K5 jetzt zum zweiten Mal ja über beide Tage eine Session haben, B2Best at K5. Wo wir ausschließlich über B2B sprechen und Cases eben auch aus dem B2B-Bereich mit Herstellern wie Tesa, aber dann eben auch Händlern, große Händlerverbünde wie den EDE dann oder Holzland hier auch dort haben werden. Also das machen wir. Es gibt sehr wenige, die sind auf B2B. Und ich glaube, das liegt auch an der Heterogenität von B2B-Handel.
Natürlich.
Der ist viel, viel heterogener als der B2C-Handel. Der doch, ich meine, klar, natürlich ist was anderes, ob man so schöne Anzüge verkauft oder Lebensmittel. Aber grundsätzlich ist es viel, viel homogener. Und wie wir den B2B-Handel erschließen, ist tatsächlich, sag mal, auf die harte Tour. Wir gehen bundesweit zum Bundesverband des technischen Handels, wir gehen zum Zentralverband des Hardwarenhandels, wir gehen zum Bundesverband des Elektro-Großhandels. Jede dieser Branchen hat ja wiederum seinen Branchenverband und da gibt's die Veranstaltungen, wo die jeweiligen Branchen zusammenkommen und da versuchen wir immer wieder den Impuls zu setzen, immer wieder die digitalen Themen voranzutreiben. Es gibt vom Bundesverband Großen Außenhandel auch immer eine Jahrestagung, wo man auch versucht, die Klammer zu bilden. Das ist aber eher eine politische Veranstaltung, vergleichbar mit dem Deutschen Handelskongress jetzt, den es ja für den Einzelhandel auch hier in diesen gleichen Räumen ja dann auch gibt. Und so eine E-Commerce-Veranstaltung jetzt speziell für den B2B-Handel, da sind wir, glaube ich, mit B2Best die Einzigen. Und wenn ich so viel Werbung machen darf, im März nächsten Jahres gibt's wieder eine in der Zeche Zollverein.
Das klingt sehr gut. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte dich unterbrochen. Du warst bei Hyperpersonalisierung. Und das klingt natürlich jetzt auch ganz, ganz spannend, weil da gibt's ja sehr viel Entwicklung durch den KI-Einsatz.
Genau. Und ich glaube, da hat ja der Großhandel der B2B-Handel durchaus einen Vorteil. Also wenn wir mal B2B-Handel nur den Großhandel nehmen und die Hersteller mal erstmal aussehen vorher, dann hat er ja durchaus Vorteile. Er hat langjährige Kundenbeziehungen, er weiß schon viel, er hat, wenn man so will, ja schon eine Hyperpersonalisierung jetzt auf traditionelle Art, nämlich indem er jeden Kunden ein anderes Preisschild, teilweise an anderes Produkt dann auch anhängt. Ich glaube, hier kommt es jetzt darauf an, für den Großhandel hier die Effizienz dann hier entsprechend abzubilden durch KI-Möglichkeiten, dass sie tatsächlich das dann auch skalieren kann, diese Themen. Aber da ist die Grundlage eigentlich deutlich besser als im Einzelhandel, weil wir tatsächlich langjährige Kundenbeziehungen in vielen Fällen haben. Wo wir sehen, dass KI jetzt dann eben auch wichtig ist beim Thema Personalisierung, ist beim Thema Neukundengeschäft. Da sind wir eben in einer ähnlichen Situation wie im B2C-Handel. Ich werde nachher auch darauf eingehen. Das ist ja dann neu für viele Großhändler, die sich erstmals anonymen Kunden dann auch widmen, mit allen Schwierigkeiten, die es so gibt. Und die sind im B2B-Handel durchaus hier dann auch beträchtlich. Nämlich das Thema, ich krieg als Handwerker keinen Kredit mehr bei meinem Lieferanten, also suche ich mir im Internet irgendwie einen neuen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Ware dann gar nicht bezahlen kann, die der mir mal auf die Baustelle rausliefert, ist relativ groß. Also da kommen KI-gestützte Maßnahmen zum Einsatz und allein schon zu verstehen, welchem Kunden biete ich in welcher Situation welches Zahlungsverfahren an. Also ein Thema, was die Zalando aus dieser Welt ja schon seit, kann schon sagen, fast Jahrzehnten hier dann bespielen. Das neu für den Großhandel. Also da wird KI natürlich jetzt dazu beitragen, die ohnehin vorhandene Personalisierung, die wir in dem Großhandelsbereich ja sehen, dann tatsächlich auf ein neues Level zu heben.
Große Herausforderungen für den B2B-Handel. Danke für dieses sehr informative Gespräch mit dir.
Das war's schon wieder mit dem Marketing-Briefing. Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.